Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Den Cashflow einer Immobilie richtig berechnen. In diesem Video gibt es die vollständige Kalkulation einmal im Detail. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir haben viele Videos zum Thema Immobilienkalkulation und ganz oft reicht es auch, eine Immobilie mal grob über den Daumen zu bewerten und zu gucken, ob ein Kauf Sinn macht und eine Bierdeckelrechnung zu machen. Trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, wenn ihr auf den Weg macht, eine Immobilie zu kaufen, für euch als Kapitalanlage, dass ihr wirklich in der Lage seid, die Kalkulation im Detail zu verstehen. Auch dazu haben wir Videos, die teilweise schon sehr alt sind. Ich will mal ein Update machen und im Rahmen der Videoserie DIYR, unsere Einsteigerserie, die wir gerade machen, das ist Folge Nummer 11, ja, euch erklären, ihr seid jetzt irgendwo im Kaufprozess und habt euch vielleicht sogar schon grob geeinigt und seid auf dem Weg zum Notar. Aber einmal muss man ja wirklich richtig kalkulieren. Und wir wollen jetzt das auf Basis des monatlichen Cashflows machen. Also wie berechnet man den wirklich, inklusive steuerlicher Aspekte und alles, was da eigentlich reinfließen muss, um nachher sagen zu können, das ist auch wirklich freier Cashflow, der rauskommt. Das ist auch wirklich der Teil, den ich dann bei der Bank tilge. Und das sind Kosten, die anfallen. Weil wer in eine Immobilie investiert, der muss in der Lage sein, das einmal wirklich vollständig zu verstehen. Und genau das machen wir in diesem Video. Kann sein, dass es ein bisschen länger geht, aber mir ist wichtig, euch einmal komplett mitzunehmen. Ich werde jetzt das Immocation-Kalkulationstool einmal öffnen und parallel dann eine kleine grafische, schematische Darstellung immer wieder einblenden, die euch den Überblick gibt, weil, also, ihr wisst das, weil Stefan hat es gebaut, das großartige Tool, ne? Stefan würde das immer in Excel-Zellen denken. Ich brauche immer so ein bisschen eine visuelle Unterstützung, um das dann zu verstehen und so hoffentlich, glaube ich, für jeden von euch so dabei, dass ihr einmal wirklich nachvollziehen könnt, wie man auf den echten monatlichen Cashflow kommt. Also, fangen wir ganz einfach an mit unserer schematischen Darstellung. Das hier sind unsere Mieteinnahmen. Ja? Und so geht jetzt unsere Kalkulation gleich los. Wir fangen jetzt an, ein paar Basics im Kalkulationstool einzugeben. Natürlich nur für eine Musterwohnung mit leichten Zahlen, damit wir es verstehen können. Und dann geht es aber am Ende darum, zu verstehen, okay, ich habe hier meine Mieteinnahmen. Davon wird ja alles Mögliche abgezogen und dann bleibt ein Cashflow übrig. Und wer diese Rechnung einmal komplett verstanden hat, der weiß eben, wie sich eine Immobilie als Kapitalanlage rechnet und worauf man achten muss. So, jetzt rüber zum Kalkulationstool. Gibt es in der kostenlosen Version, immocation.de/kalkulation, könnt ihr euch runterladen. Und da kann man fleißig mit rumspielen. Es ist das mit Abstand meistgenutzteste Immobilienkalkulationstool, das es in Deutschland gibt. Viele zehntausende Male runtergeladen. Kann es euch wärmstens empfehlen. Der Stefan hat sich selbst übertroffen vor vielen Jahren, als er das gebaut hat. Kann aber auch jedem empfehlen, sowas selber nachzubauen, vielleicht ein bisschen anders aufzubauen. Es ist einfach wichtig, es wirklich zu verstehen, was mit den Zahlen passiert, weil am Ende trefft ihr ja darauf basierend ziemlich wichtige Entscheidungen für euren Vermögensaufbau. Also, wir rechnen jetzt mal eine Wohnung und geben nur ein paar Sachen ein. Da gibt es noch nicht viel zu kalkulieren. Also irgendein Objekt in der Musterstadt mit irgendeinem Kürzel und soll 50 Quadratmeter haben, einen Stellplatz und kostet 100.000 Euro. Ja? Wichtig, ich mache hier kein Video, in dem ich jetzt irgendein Objekt da reingebe und sage, das ist jetzt gut oder schlecht im Ergebnis, was da rauskommt. Es geht wirklich darum, die Kalkulation zu verstehen und jedes Objekt ist dann logischerweise anders. Wir kaufen also für 2.000 Euro auf einen Quadratmeter ein und dann haben wir eine Maklerprovision hier von 3,57. Wir haben Notar, Grundbuchamt, was zusammen 2% ausmacht, eine Grunderwerbssteuer, ja, die ändert sich pro Bundesland, 6,5, wenn es hier NRW wäre, 3,5 zum Beispiel in Bayern. Und das müsst ihr logischerweise am Anfang einmal ausrechnen. Ihr müsst ja nachher auch Finanzierungskosten ausrechnen. Die braucht ihr auch nachher für den Cashflow. Aber wir haben jetzt hier in dem Fall 12,07% Kaufnebenkosten. Das heißt, 100.000 Euro kostet die Wohnung. Und gute 12.000 Euro gehen gleich am Anfang nochmal weg. Ganz wichtiger Hinweis ja immer an der Stelle. Also das ist wahrscheinlich sowieso was ihr aus dem Eigenkapital bezahlen solltet. Ja, schön, wenn man eine Immobilie gut finanzieren kann. Auch 100% finanzieren kann, wenn man die Rücklagen hat. Aber Kaufnebenkosten kommen in aller Regel aus dem Eigenkapital, sollten sie auch. Das Geld ist ja wirklich weg. Ne? Das geht zum Makler, zum Notar, zum Finanzamt und das ist weg und stiftet auch keinen Wert mehr, sondern die Kröte muss man einfach schlucken. So, jetzt habe ich schon gesagt, wir wollen ja unseren Balken Mieteinnahme, den müssen wir natürlich zuerst einmal in der Kalkulation verstehen und gehen deshalb hier rein und geben jetzt ein, was wir für die Wohnung denn glauben zu bekommen. Es ist wichtig natürlich, dass der Balken in der Höhe richtig ist und wir eine gute Einschätzung haben. Das heißt, wir geben hier ein, in dem Fall habe ich eingegeben, 12 Euro pro Quadratmeter pro Monat bekommt man. Das würde pro Monat 600 Euro Kaltmiete bedeuten bei 50 Quadratmeter, noch 45 Euro für den Stellplatz. Das heißt, wir bekommen eine Kaltmiete von 645 Euro. Ja, wichtig, einmal Kaltmiete und Warmmiete zu unterscheiden. Dann gibt es noch umlagefähige Kosten. Wir werden gleich später in der Kalkulation drauf kommen, wie man das ermittelt. Ihr seht oft Hausgeld in Anzeigen und so. Ihr müsst natürlich verstehen, was dahinter steckt. Werden wir jetzt gleich machen. Aber also die Kosten, die auf den Mieter umlagefähig sind, die also der Mieter am Ende zusätzlich bezahlt, erstmal monatlich durch seinen Abschlag und später dann in genauer Höhe, quasi nachdem die Abrechnung erfolgt ist, einmal im Jahr. Kaltmiete plus das ergibt die Warmmiete. Ist die Warmmiete für euch überhaupt irgendwie relevant? Weil ihr müsst logischerweise, also unser Balken Mieteinnahmen ist immer die Kaltmiete, weil die ist für uns als Vermieter relevant. Die Warmmiete ist insofern relevant, als dass Mieter in Warmmiete denken. Und wenn ihr zum Beispiel horrende Nebenkosten habt, weil ihr eine sehr schlechte Energieeffizienzklasse habt, der Mieter sehr viel heizen muss, dann könnt ihr wahrscheinlich auch weniger Kaltmiete für die Wohnung nehmen, weil Mieter eben ja in absoluter Ausgabe und Warmmiete denken, logischerweise. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fangen mal an, eben die ersten Dinge abzuziehen. Wir kriegen jetzt also in unserer Kalkulation sinngemäß unsere Kaltmiete jeden Monat und die können wir logischerweise nicht so wie sie ist einfach behalten und ausgeben, sondern es gehen Kosten weg und zwar Bewirtschaftungskosten und Rücklagen. Dazu gucken wir uns jetzt zuerst mal die Rücklagen an. Die kann man hier in dem Tool auch eingeben, könnt ihr natürlich alles verändern. Wir empfehlen zwei Dinge zu tun. Und das ist natürlich jetzt, muss jeder für sich entscheiden, was er da genau für Werte einnimmt. Zum einen einen kalkulatorischen Mietausfall anzunehmen. Wir haben jetzt hier 3% drin stehen. 3% mag vielleicht viel erscheinen, ist nicht so viel. Wenn man mal ein paar Monate Leerstand hat, sind 3% ganz schön schnell überschritten. Aber das kann auch dazu kommen, ne? Beim Mieterwechsel, dass mal ein Monat Leerstand ist, ihr wollt vielleicht noch renovieren und so. Also ein bisschen kalkulatorische Rücklagen zu bilden, in Höhe von 3% jetzt in dem Fall, für Mietausfall, macht mit Sicherheit Sinn. Und dann gibt es eine Instandhaltungsrücklage. Und jetzt ist es so, dass wenn ihr eine Wohnung kauft in der Eigentümergemeinschaft, dann wird über die Eigentümergemeinschaft auch eine Rücklage gebildet. Das ist Teil des Hausgelds, zumindest meistens wird das gemacht. Damit wird ein Rücklagenkonto angespart und wenn dann irgendwann das Dach des Hauses repariert werden muss, kann man auf diese Rücklagen, die alle Eigentümer gemeinsam gebildet haben, zugreifen und kann sie dann verwenden. Was wir hier machen, ist noch eine eigene Instandhaltungsrücklage zusätzlich aufzubauen, weil wir ja in der Wohnung zum Beispiel auch Themen haben werden und irgendwann mal in der Wohnung Sachen erneuern werden. Es tut uns also sehr gut zu Gesicht, wenn wir selber nochmal, sagen wir mal, in dem Fall haben wir ja eingetragen, 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr für die Wohnung zurücklegen. Ja, den Wert könnt ihr auch höher ansetzen, wenn ihr das ganze Haus kauft und da keine Eigentümer habt, dann müsst ihr logischerweise hier 20, 30 Euro pro Quadratmeter pro Jahr irgendwie annehmen, ist aber mal Minimum, würde ich sagen, damit ihr eben ordentlich was anspart für die Instandhaltung, die über eine Zeit bei einer Immobilie einfach nötig sein wird. So, das ist also der eine Block an Kosten, den wir haben, sind erstmal unsere Rücklagen. Und dann gibt es tatsächlich Kosten, die weggehen. Also nicht nur quasi in Form einer Rücklage, die dann irgendwann aufgebraucht wird, wenn man etwas macht, sondern tatsächlich vom Hausgeld gibt es einen Teil, den ihr bezahlen müsst als Vermieter und einen Teil, den euer Mieter bezahlt. Das kann man über die Abrechnung rausbekommen, hatten wir auch im vorherigen Video, ja, ein Dokument, das ihr von der Hausverwaltung bekommt. Und dann könnt ihr einmal nachvollziehen, wie viel des Hausgeldes wird denn auf den Mieter umgelegt und wie viel bleibt bei euch. Ja, in dem Fall ist jetzt hier eingegeben, der umlagefähige Teil ist 90 Euro und die Grundsteuer ist 9 Euro. Ja, ob das in der Höhe so realistisch ist, ist es wirklich unglaublich schwer zu sagen. Hausgeld kann massiv variieren, hängt auch davon ab, ob zum Beispiel die Mieter den Strom direkt mit dem Versorger abrechnen oder das über die Hausverwaltung läuft. Ein Aufzug ist immer etwas, was sehr viel Wartungsarbeiten braucht und die nicht umlagefähigen Kosten hochtreibt. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, Referenzwerte anzugeben. Müsst ihr reingucken für eure Immobilie, wenn ihr sie kauft und das einmal quasi richtig verstehen und kalkulieren. So, also das sind unsere umlagefähigen Kosten. Die fließen in unsere Kalkulationen, die schematische Darstellung, die wir gerade machen, überhaupt nicht mit ein. ja, weil sie direkt an den Mieter weitergehen. Dann gibt es aber nicht umlagefähige Kosten und davon gibt es eben einen Hausgeldanteil und dann gibt es also vom Hausgeld gibt es einen Teil, der für andere Dinge verwendet wird, die im Haus passiert sind, und dann gibt es einen Teil, der die WEG-Rücklage anspart. Das könnt ihr auch separat, ja, in eurer Kalkulation dann immer gerne mal eingeben und euch klar machen, wie hoch das jeweils ist. Und jetzt müssen wir ein paar Dinge dazu zählen. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben noch die eigene Instandhaltungsrücklage und wir haben einen kalkulatorischen Mietausfall. Ja, das wird hier im Tool automatisch gemacht und bringt uns jetzt in Summe hier auf 113 Euro pro Monat. Das heißt, wir wissen jetzt, dass, wenn wir zurückgehen auf unsere schematische Darstellung, von unseren Mieteinnahmen, die wir haben, 113 Euro in unserer Beispielkalkulation, diese erste roten Balken ausmachen, die sind weg für Bewirtschaftungskosten und Rücklagen. Also der nicht umlagefähige Teil, der bei uns verbleibt und nicht zum Mieter geht, plus die Rücklagen, die wir bilden. So, jetzt geht's weiter. Was kommt da noch oben drauf? Selbstverständlich müssen wir Zinsen und Tilgung bezahlen. In der Darstellung hier jetzt gleich hoch die Balken. Ihr werdet sehen, die Zahl, die wir gleich nehmen, ist, da haben wir erstmal weniger Tilgung und mehr Zinsen. Ist aber egal. Also auf jeden Fall geht eine Bankrate von euren Mieteinnahmen weg. Und diese Bankrate besteht aus zwei Teilen, aus einer Tilgung und einer Zinsleistung. Je länger der Kredit läuft, desto größer wird der Tilgungsanteil und die Zinsen werden kleiner, aber die Rate in Summe bleibt die gleiche. Ja, das ist das Wesen eines Annuitätendarlehens. Und beides ziehen wir hier von unseren Mieteinnahmen ab. Beides ist logischerweise Cashflow-wirksam. Aber die Zinsen, die ärgern uns erstmal. Warum? Weil die Zinsen sind einfach weg und Geld dafür, dass wir Geld geliehen kriegen. Die Tilgung, die ist nicht weg. Das ist ja tatsächlich Vermögensaufbau. Damit zahlen wir den Kredit zurück. Deshalb auch hier grün. Das ist nachher auch wirklich unser Vermögensaufbau. Aber es geht von den Mieteinnahmen weg und ist Cashflow-wirksam. Also eine Immobilie, die ihr anfänglich sehr viel mehr tilgt, die zahlt ihr schnell runter, habt aber dafür auch weniger Cashflow. So, gucken wir uns wieder im Tool an. Wir haben jetzt hier im Tool, könnt ihr das noch so abbilden, da habt ihr so einen Reiter Finanzierung und da gibt es eine Gesamtfinanzierung und das könnte man über mehrere Darlehen aufteilen. Wir machen es hier jetzt mal relativ einfach, ne? Man kann mit dem Tool auch Mehrfamilienhäuser und so kalkulieren und hat vielleicht mehrere Darlehen. Wir haben ein Darlehen und wir finanzieren zu 100%, das heißt die Darlehenssumme ist 100.000 Euro. Wir brauchen ein Eigenkapital hier übrigens von 14.000 Euro, sehen wir gleich, weil wir haben bewusst noch eine kleine anfängliche Investition an der Küche drin, damit wir gleich auch noch beim Steuerthema vorbeikommen, was wichtig ist. Für den Moment nimmt es mal so hin, dass wir etwas mehr als die Kaufnebenkosten noch haben, weil wir auch noch eine Küche kaufen müssen. Und wir haben Zinssatz, also hier unten eingegeben, ja, im Blauen kann man immer eingeben, Zinssatz von 3% und anfängliche Tilgung von 1,5%. Gar nicht so unrealistisch wahrscheinlich im Moment. Und das bringt einen auf einen Kapitaldienst von 375 Euro. Ja, haben extra 100.000 Euro genommen, da kann man es einigermaßen zumindest noch leicht nachvollziehen. Und jetzt haben wir also schon gelernt, unsere nicht umlagefähigen Kosten hier unten waren 113 Euro und die beiden oben zusammen, Zins und Tilgung, waren 375 Euro, die von unseren Mieteinnahmen weggehen. So weit, so einfach. Und jetzt sage ich euch auch nochmal an der Stelle, in aller Regel kalkuliert man irgendwie so und hat seinen Dreisatz im Kopf. Man macht es wahrscheinlich so, dass man sagt, okay, Mieteinnahmen vielleicht minus 20%. Weil irgendwie Bewirtschaftungskosten, der Rest, der übrig bleibt, da ziehe ich meine Bankrate davon ab. Was dann übrig bleibt, könnte ungefähr meinem Cashflow entsprechen. So kommt man auch hin und so kann man auch ganz gut rechnen. Aber es gibt das Thema Steuer und Steuer kann tatsächlich sehr negativ reinhauen. Was dann aber bedeutet, dass die Immobilie sehr gut läuft, oder Steuer kann man, wenn man es auch optimiert, vielleicht sogar wirklich sogar noch Geld zurückbekommen. Aber es ist einmal wichtig, auch hier die Kalkulation zu verstehen. Gucken wir es uns einmal an. Also jetzt wird noch irgendwie Steuer abgezogen. Wie gesagt, kann auch sein, ich kriege Steuer zurück. Wir kommen gleich dazu, wie das sein kann. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen, wie berechne ich denn die Steuer für eine Immobilie als Kapitalanlage? Jetzt gehen wir hier mal theoretisch durch und dann schauen wir es uns gleich praktisch im Tool noch an. Wir machen im Prinzip die gleiche Rechnung fürs Finanzamt wie die wir gerade für uns als Cashflow gemacht haben. Wir nehmen unsere Mieteinnahmen und jetzt will das, also erstmal Mieteinnahmen in Deutschland muss man grundsätzlich versteuern, ne? Ist klar, ist zusätzliches Einkommen, müsst ihr angeben in der Steuererklärung, müsst deine Anlage V ausfüllen pro pro Immobilie, die ihr habt. Und dann müsst ihr ermitteln, wie viel steuerlichen Gewinn habt ihr denn durch die Immobilie. Und das sind nicht direkt eure Mieteinnahmen, alles steuerlicher Gewinn, sondern ihr dürft Dinge abziehen. Und die Rechnung ist wieder ähnlich. Ihr dürft die Bewirtschaftungskosten abziehen. Jetzt wichtig, wir ziehen jetzt hier die Rücklagen ab. Das ist nicht ganz korrekt, sondern es wird in der Praxis anders laufen. Wenn ihr Rücklagen bildet für Instandhaltung, dann könnt ihr sie nicht abziehen in dem Jahr, wo ihr sie bildet, weil dann habt ihr sie ja noch, sondern ihr könnt sie dann abziehen, wenn ihr wirklich die Instandhaltung durchführt. Und wir kommen gleich dazu, wenn wir über Abschreibung reden, da gibt es noch ein paar Besonderheiten. Aber erstmal grundsätzlich, ich kann Bewirtschaftungskosten auch gegenüber der Steuer, bevor ich quasi meinen steuerlichen Gewinn ermittle, kann ich abziehen. Ich habe also meine Mieteinnahmen und sage dem Finanzamt gegenüber, Moment, das sind aber nicht meine ganzen Mieteinnahmen, das ist nicht mein kompletter steuerlicher Gewinn, sondern ich muss ja Bewirtschaftungskosten zahlen, sagt Finanzamt, okay, darfst du abziehen. Dann sage ich, ja, ich muss ja auch noch Schuldzinsen an die Bank bezahlen, sagt das Finanzamt, okay, darfst du auch abziehen. Dann kannst du sagen, ja, und ich tilge ja auch noch bei der Bank, sagt das Finanzamt, halt, Tilgung darfst du nicht abziehen, weil Tilgung ist ja dein persönlicher Vermögenszuwachs. Das kannst du ja nicht als Kosten abziehen. Dann sagst du vielleicht, okay, schade, dann sagt das Finanzamt, aber du darfst noch eine Sache abziehen, deine Immobilie nimmt ja bestimmt im Wert ab, die darfst du abschreiben, so wie andere Wirtschaftsgüter auch. Und zwar in dem Fall über 50 Jahre. Das heißt, ihr könnt jetzt hergehen und könnt den Immobilienwert nehmen und den über 50 Jahre abschreiben und auch hier in Abzug bringen. Jetzt muss man auch da nochmal eine Stufe genauer reingucken. Ich möchte zumindest einen kleinen Exkurs hier machen, dass wir das nachher gleich im Tool nachvollziehen können. Die Abschreibung ermittelt sich als Gebäudewert inklusive der Kaufnebenkosten. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ihr eine Immobilie kauft für 100.000 Euro und ihr habt Kaufnebenkosten von, was hatten wir gerade hier, ungefähr 12.000 Euro. Dann dürft ihr nicht 112.000 Euro ansetzen, sondern ihr müsst hergehen und sagen, ja, okay, von den 100.000 Euro beim Kauf der Immobilie entfallen aber so und so viel Euro auf das Grundstück und so viel Euro auf das Gebäude. Und nur das, was aufs Gebäude entfällt, das dürft ihr hier wirklich ansetzen. Und das ist zum Beispiel, wenn ich in München eine Immobilie kaufe, dann ist logischerweise ein signifikanter Teil des Kaufpreises das Grundstück, das ich kaufe. In einer sehr, sehr schlechten Lage ist das genau andersrum. Also da muss man reingucken, gibt es eine Vorlage vom Finanzamt, das kann man auch optimieren. Also man kann wirklich an diesen Stellschrauben hier viel, viel Steueroptimierung noch vornehmen. Gerade auch bei der Abschreibung gibt es auch noch eine super Sache, die man machen kann. Mit einem Restnutzungsdauergutachten kann man es eben nicht über 50 Jahre abschreiben, sondern nachweisen, dass es nur noch 25 Jahre Restnutzungsdauer hat, die Immobilie, dann kann man es schon mit 4% abschreiben. Das macht einen Riesenunterschied in der Steuerrechnung und bringt euch möglicherweise sogar Geld aufs Konto zurück vom Finanzamt, statt dass ihr was zahlen müsst. Ja? Also guckt rein, da gibt es eine Menge Optimierungen, aber hier jetzt erstmal die Basics. Ihr nehmt also diesen Gebäudewert ohne den Grundstücksanteil inklusive der Kaufnebenkosten plus die Investitionen, die ihr durchgeführt habt. Wir nehmen jetzt in dem Fall hier gleich unsere Küche rein, werdet ihr sehen. Wir haben also anfänglich noch eine Küche gekauft. Die dürften wir eigentlich sofort absetzen, aber wir aktivieren sie jetzt mal. Das heißt, wir schreiben sie dann auch tatsächlich über die 50 Jahre ab, damit wir es hier einmal vollständig haben. Nehmen dann also den Gebäudewert, Kaufnebenkosten plus unsere Investitionen. Diese Summe. Und darauf 2% lineare Abschreibung. Wenn wir nicht dieses Nutzungsdauergutachten gemacht haben, bedeutet das, dass wir dann die 2% annehmen müssen. Und dann haben wir unseren Wert, was wir quasi als Kosten ansetzen dürfen, bevor wir unseren steuerlichen Gewinn ermitteln. Und dann bleibt unser steuerlicher Gewinn übrig. Das ist also das rote, größere Kästchen hier. Und das multiplizieren wir für uns rechnerisch mit unserem persönlichen Steuersatz, Grenzsteuersatz. Warum? Weil wir das am Ende, also wenn wir die Immobilie privat kaufen, ganz normal mit unserem persönlichen Steuersatz versteuern müssen. Und wenn ich jetzt ganz normal als Angestellter vielleicht schon im Spitzensteuersatz bin, 42% verdiene, dann kommt das oben drauf und dann muss ich das auch mit 42% versteuern. Das passiert also nicht jeden Monat. Wir machen hier eine monatliche Rechnung und das ist auch wichtig jetzt zu verstehen, sondern das passiert dann am Ende des Jahres mit der Steuererklärung oder im nächsten Jahr eben, wo ich dann dieses Geld bezahlen muss. Ja, also wenn das jetzt so ist, wie hier dargestellt und tatsächlich ein steuerlicher Gewinn entsteht, den ihr zusätzlich versteuern müsst, dann müsst ihr aufpassen, wenn ihr das Geld, das Delta hier, also ja, da bleibt ja dann unser Cashflow übrig, wenn ihr das Delta komplett als Cashflow ausgegeben habt, inklusive dem Steuerbrocken, inklusive dem Steuerblock, und dann kommt nächstes Jahr die Steuererklärung, dann will die Steuer Geld zurückhaben. Müsst ihr also wirklich aufpassen und das vorher einmal richtig kalkulieren. Wie gesagt, gibt eine Menge Dinge, die man tun kann und tun sollte, um die Steuer zu optimieren. Immobilien sind wirklich teilweise ein Steuerparadies, weil man viele, viele Dinge machen kann. Aber man muss sich natürlich der Dinge bewusst sein und nicht Geld vorher ausgeben, was man eigentlich gar nie hatte, weil man es nachher noch dem Finanzamt bezahlen muss. So, jetzt gucken wir uns das Ganze einmal hier im Kalkulationstool an, damit wir dann auf unseren Cashflow auch hier im Tool kommen. Also zuerst mal, ich habe es vorhin gesagt, bei anfänglicher Investition haben wir hier noch drin stehen, dass wir eine Küche für 2.500 Euro kaufen. Wir glauben sogar, dass die den Wert der Immobilie um 4.000 Euro steigert. Das ist immer etwas, was gegeben sein sollte, was wichtig ist. Wenn ihr etwas investiert, solltet ihr den Wert der Immobilie steigern, zum Beispiel durch mehr Mieteinnahmen. Und die Wertsteigerung sollte logischerweise höher als eure Investition sein. Jetzt könnte man die Küche tatsächlich sofort absetzen im ersten Jahr, das wäre auch kein Problem und würde dann einen Anteil, also wieder die Küche mit eurem persönlichen Steuersatz, zurückbekommen vom Finanzamt und das würde man wahrscheinlich in der Praxis dann auch so machen. Jetzt gibt es aber eine Regel, das ist die 15%-Regel, man darf in den ersten 3 Jahren nur 15% maximal investieren. Wenn man mehr als 15% investiert, dann muss man alles vollständig aktivieren. Das heißt, man kann es dann nicht mehr auf einen Schlag absetzen, sondern muss die ganze Summe über 50 Jahre abschreiben. Dann kommt es quasi tröpfchenweise rein, was natürlich schon viel, viel schlechter ist, wenn ich das sofort mache. Wir in dem Fall haben es jetzt aber mal hier auf Aktivieren gestellt. Kann man auch hier in dem Tool machen. Ja. Und dann bedeutet es, dass es quasi oben mit drauf kommt. Und deshalb seht ihr auch, dass unsere Basis für langfristige Abschreibung, ja, die wurde jetzt eben wie folgt ermittelt. Wir haben den Gebäudewert genommen, inklusive der Kaufnebenkosten. Wir wissen, dass der Anteil Gebäude am Kaufpreis 75% ist und da noch die Küche oben drauf geschlagen. Und dann haben wir die Basis für die langfristige Abschreibung. Wir haben hier einen AFA-Satz von 2%. Wie gesagt, den kann man auch optimieren. So, und jetzt können wir zu unserer Nebenrechnung kommen für die Steuer, wo wir anfangen mit der Warmmiete, dann also ziehen wir die Bewirtschaftungskosten ohne eigene Rücklagen ab, ziehen die Zinsen ab, ziehen die Abschreibung ab und haben dann einen zu versteuernden Cashflow. Den nehmen wir mit 42%, in dem Fall unser persönlicher Grenzsteuersatz, und dann wären quasi 85 Euro auf Monatsbasis negativ durch die Steuer zum Cashflow hinzuzuziehen. Ja? Und wie gesagt, eine kalkulatorische Größe. In der Praxis wird das einmal im Jahr abgerechnet. Und jetzt haben wir tatsächlich auch unsere Cashflow-Rechnung pro Monat einmal vollständig. Wir haben jetzt, hier fangen wir sogar mit der Warmmiete an. Ja, wie gesagt, also für euch relevant ist eigentlich nur die Kaltmiete, aber man kann es natürlich auch so rechnen, dass man hier die Warmmiete nimmt und dafür alle Bewirtschaftungskosten abzieht. Auch die umlagefähig auf den Mieter sind. Und dann ziehen wir die Zinsen ab, unsere Tilgung ab, das waren ja zusammen die 375. Dann kommt ein Cashflow operativ raus, das heißt, wir hätten jetzt 175 Euro übrig, die wir tatsächlich auf dem Konto dann auch haben. Auf die Idee kommen könnten, sie auszugeben, aber Vorsicht, pro Monat müssen wir gedanklich noch 85 Euro abziehen, weil wir die an die Steuer abgeben und dann bleiben 72 Euro übrig. Das war einmal ein kompletter Durchlauf, wie man den Cashflow einer Immobilie wirklich rechnerisch ermittelt, quasi sehr, sehr genau. Ihr werdet das in der Praxis so genau gar nicht oft brauchen. Ihr müsst es nur einmal verstehen, welche Mechanismen wirken, weil gerade diese Steuerthemen und auch ein paar andere Themen natürlich einen erheblichen Einfluss auf euren Cashflow haben. Ich zeige euch jetzt trotzdem noch meine persönliche Lieblingskennzahl oder wahrscheinlich die eines jeden Immobilieninvestors. Es gibt hier unten noch eine ausgewiesene Eigenkapitalrendite und die ist 30,5%. Und ich hoffe, wenn ihr diese Videoserie bis zu diesem Punkt geschaut habt, wisst ihr, warum das so ist und warum das die Magic ist. Ne? Also wer jetzt sagt, ja, 72 Euro Cashflow, wie gesagt, das kommt sowieso sehr, sehr, sehr darauf an. Ja? Also würde ich diese Immobilie kaufen dürfen mit diesen Werten in München, dann würde ich aber heute noch beim Notar sitzen, würde ich diese Wohnung in Gelsenkirchen angeboten bekommen, dann würde ich sie auf gar keinen Fall kaufen. Also es kommt immer sehr, sehr darauf an und steckt dann natürlich auch viel Wertzuwachs in der Immobilie und so. Aber das Eigentliche, worauf wir abzielen als Immobilieninvestoren, ist ja unsere Eigenkapitalrendite. Das bedeutet, wir haben ein bisschen freien Cashflow vielleicht, oftmals die ersten Jahre auch gar nicht, weil wir darauf warten, dass wir auf Marktmiete vermieten können oder so. Und wir haben aber mit der Tilgung die Immobilie, die sich von selbst abzahlt. Und da bezahlt sich jetzt was, in dem Fall von 100.000 Euro, von selbst ab. Und wir haben selber dafür nur gute 10.000 Euro auf den Tisch gelegt. Das heißt, wir haben auf unsere eingesetzten 12.000 Euro und wir tilgen ein paar Tausend im Jahr, haben wir eine unglaublich hohe Eigenkapitalrendite und der Wertzuwachs wirkt ja auch auf 100.000 Euro, während wir nur so einen kleinen Betrag eingesetzt haben. Das ist der Hebeleffekt, wisst ihr alle, sagt man oft, das Geheimnis des Kapitalismus und hier steht es in Zahlen, 30% Eigenkapitalrendite, das ist halt sonst anderweitig wirklich schwer zu bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind, wie gesagt, in einer Videoserie, in der wir für Einsteiger einmal alles durchgehen. Im nächsten Teil, glaube ich, gehen wir dann schon in Richtung Kaufentscheidung. Wie mache ich den Sack zu? Wir haben jetzt eine Bierdeckelrechnung und Bewertung gemacht. Wir haben eine Detailprüfung gemacht. Jetzt haben wir eine Kalkulation im Detail gemacht. Jetzt gucken wir uns, glaube ich, noch einmal die Arbeit mit der Bank an. Und dann machen wir einmal zusammen den Sack zu und treffen quasi wirklich gemeinsam eine Kaufentscheidung und wickeln das Ganze beim Notar ab. Und dann, glaube ich, sind wir durch mit der Serie. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.